Zu all dem Wunderbaren, was wir jetzt gerade in dem Lied gehört haben, gibt es auch noch eine Facette, die Gott sehr, sehr wichtig ist, nämlich die Arbeit an unserem Herzen, die notwendig ist, damit wir näher zu ihm kommen können und damit die Verbindung mit ihm immer enger werden kann. Darum geht es in dem heutigen Predigttext. Das ist ein ganz wichtiger Bibeltext und den möchte ich mir mit euch heute in zwei Teilen anschauen. Im ersten Teil geht es um die Aufdeckung des Problems und das Aufzeigen der Lösung. Und im zweiten Teil geht es dann um die wichtigen Schritte, die wir tun können. Also jetzt geht's los mit der Aufdeckung des Problems und dem Aufzeigen der Lösung. Jakobus 4, erstmal die Verse 4 bis 6. Wisst ihr Treulosen, also muss man sich warm anziehen, wisst ihr Treulosen denn nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, macht sich damit zu Gottes Feind. Meint ihr denn, die Schrift redet umsonst? Gott wacht eifersüchtig über den Geist, den er in uns wohnen lässt. Aber Gnade gibt er umso mehr. Deshalb sagt er in seinem Buch, den Hochmütigen widersteht Gott, aber den Demütigen gibt er Gnade. Kann man schon erstmal tief schlucken, muss man vielleicht durchatmen. Also ich habe da mehrfach durchatmen müssen bei diesem Text. Habe schon wieder fast bereut, dass ich mit Jakobus weitermache. Und ich starte jetzt mal mit Vers 5. Steht ja hier im Zentrum auf der Folie sozusagen. Und ich glaube, er steht auch im Zentrum dessen, worum es eigentlich geht. Und dessen sind wir uns vermutlich in der Regel nicht bewusst. Da wohnt etwas unfassbar Kostbares in uns. Da gibt es diesen Geist, den er in uns wohnen lässt. Vom Griechischen her ist nicht ganz klar, welche der beiden Sichtweisen möglich ist. Beide eigentlich sind zutreffend. Das, was da unfassbar Kostbares in mir wohnt, in uns wohnt, in jedem von uns, jeder, der Mensch ist, das kann man verstehen als meinen menschlichen Geist. Das, wodurch ich Mensch bin, was mich vom Tier unterscheidet, der Geist, durch den ich bin, durch den ich sagen kann, mich als eigenständiges Wesen wahrnehmen kann, dass ich jemand bin, der kommunizieren kann, in Beziehung treten kann, mit anderen, mit euch zum Beispiel jetzt in der Predigt, mit mir selber, wenn ich in der Predigtvorbereitung am Verzweifeln bin und dann mit Gott, um Hilfe bei ihm zu suchen, das ist durch meinen menschlichen Geist möglich. Und von dem, wie wir von Gott gedacht sind, nämlich als Gegenüber für ihn, als welche, die mit ihm in Beziehung stehen sollen, ist unser Geist die Kontaktstelle für seinen Geist. Also mein menschlicher Geist, das ist das unfassbar Kostbare, was da in uns wohnt. Man kann es aber auch so verstehen, dass Gottes Heiliger Geist noch zusätzlich zu unserem menschlichen Geist in uns wohnt. Und das ist ja das, was durch den Glauben an Jesus passiert. Dass Gott selber mit seinem Geist nochmal auf eine ganz besondere Weise in uns reingeht. Also näher kann Gott uns nicht kommen, als das, wie es dargestellt ist. Ja? Er in meinem Haus, haben wir vorhin gesungen. Ja? Wir sollen das Haus sein, das Gott mit sich selbst, mit seinem Geist erfüllen möchte. Und eine innere, tiefere, innigere Kommunikation, Begegnung mit Gott ist gar nicht möglich, als das von innen heraus. Also ein Akt größerer Wertschätzung durch den heiligen Gott könnte es für uns Sünder nicht geben, dass er mit seinem heiligen Geist in uns Wohnung nehmen möchte. Und man könnte sagen, egal wie man sieht, ob jetzt mit dem Bibeltext gemeint ist, der menschliche Geist oder Gottes heiliger Geist, den er in uns wohnen lässt, in beiden Fällen ist der Zweck dieses Einwohnen des Geistes, dass eine liebevolle Interaktion stattfindet zwischen dem Höhergestellten, dem einzig wahren, unfassbaren Gott, neben dem niemand steht, wie wir gerade in dem Lied gesungen haben, und zwischen uns Untergeordneten, die wir seine Kinder sein sollen, seinen Geschöpfen, seinen Menschenkindern. Und diese liebevolle Interaktion, die da stattfinden soll, zwischen ihm, unserem Gott, und uns, seinen Menschen, ist von Gott her, dass er uns seine Liebe schenkt, dass er mit uns in Beziehung steht, dass er sich um uns kümmert, dass er für uns sorgt, dass er uns leitet, dass er uns schützt, so wie wir es gerade gesungen hatten. Und von uns Menschen her ist es so gedacht, dass wir ihn lieben als unseren Vater, dass wir ihn verehren, wertschätzen und dass wir uns ihm vertrauensvoll unterordnen, ihm seinen Platz nicht streitig machen, dass wir auf ihn hören, was er uns zu sagen hat und dass wir tun, was ihm wichtig ist, was ihm am Herzen liegt und dass wir in Beständigkeit und Zuverlässigkeit in enger Bindung an ihn unterwegs sind. Das ist dieses unfassbar Kostbare, was da in Vers 5 uns vor Augen gemalt wird. Und das Schlimme ist halt, dieses unfassbar kostbare Geschenk, das wird missbraucht, das wird zweckentfremdet. Das ist das, was in Vers 4 dann steht, dieses, wie der Jakobus ziemlich deftig seine Leser anspricht oder seine Zuhörer damals angesprochen hat, je nachdem. Unser menschlicher Geist ist fremdgegangen. Treulos. Im Griechischen steht Ehebrecherinnen, ihr Ehebrecherinnen. Gemeint ist damit Treulosigkeit. Das ist vom Alten Testament her dann so zu verstehen. Da ist etwas in die Brüche gegangen. Wir sind unserem Schöpfer treulos geworden als seine Geschöpfe. Wir sind nicht mehr in diesem Verhältnis, wie es eigentlich gedacht war. Er, unser über uns stehender Schöpfer und wir, die unter ihm stehenden Kinder, sondern wir haben Gott aus dem Blick verloren. Jetzt steht, das ist das, was beim Sündenfall passiert ist, unser eigenes Ich im Zentrum und nicht mehr Gott. Jetzt führen wir seitdem ein selbstbestimmtes Leben. Das sind dann wir und unsere Sicht aufs Leben, unsere Bedürfnisse, unser Wollen. Das ist dadurch das Maß der Dinge für uns geworden. Und was zählt, das ist dann mein Recht, mein Nutzen, mein Vorteil, meine Interessen. Und das steht im Widerspruch dazu, dass wir uns eigentlich Gott unterordnen sollen. Dass es um sein Recht, seinen Nutzen, seinen Vorteil, seine Interessen geht. Und da sollen wir alle drin mit aufgehoben sein und unterkommen können. Weil wir ordnen uns Gott dann doch lieber nicht unter, wollen lieber unseren eigenen Regeln folgen und ändern die so, wie es uns passt, statt seine Regeln zu beachten, die für alle gelten, damit es für alle klappen kann. Das ist das, was Jakobus hier mit Hochmut, mit dem Wort Hochmut in den Blick nimmt. Hochmut heißt, dass ich mich selber unangemessen hoch einschätze. Dass ich meine, ich bin das Zentrum, ich bin der Maßstab und mich davon in meinem Denken und in meinem Verhalten bestimmen lasse. Und das ist es, was Jakobus hier sagt, das ist, wie diese Welt, in der wir aufgewachsen sind, tickt, wie sie ausgerichtet ist, wie sie handelt und davon sind wir durch und durch geprägt. Er redet ja von Freundschaft mit der Welt. Ich fand es spannend, in einem Kommentar zu lesen, für die Griechen damals war Freundschaft die höchstmögliche Art, wie Menschen zusammenleben konnten. Also enger ging es nicht. So ein Zitat war, Freunden ist alles gemeinsam, die teilen alles. Bis hin zum Einsatz des Lebens füreinander. Das, was Jesus ja dann auch gemacht hat und gesagt hat, er nennt uns seine Freunde. Da findet man das wieder. Also diese Art von Freundschaft mit der Welt, also wirklich so im Einklang mit der Welt und ihren Prinzipien und Praktiken zu sein, die Gott eben nicht im Mittelpunkt haben, sondern die versuchen, selber wert zu sein. Das funktioniert nicht in unserer Beziehung zu Gott. Das zerstört und zerrüttet unsere Verbindung mit Gott. Das geht einfach nicht zusammen. Und Jakobus ist es sehr wichtig, ganz klar deutlich zu machen, da gibt es wirklich nur ein Entweder-Oder. Wenn man Freund der Welt sein will, wenn die Welt letztlich das Bestimmende sein soll in unserem Denken, in unserem Fühlen, in unserem Handeln, in unserem Wollen, dann werden wir damit automatisch zum Feind Gottes. Das geht gar nicht anders. Wichtig, damit wir das nicht falsch verstehen, die Umkehrung gilt nicht, indem man zum Feind der Welt wird, dass man dann Freund Gottes sein könnte. Der Teufel kriegt auch sowas hin, das in unserem Kopf zu verdrehen. Gottes Liebe gilt seiner gefallenen Schöpfung. Und genau deswegen reagiert Gott auch auf unsere Treulosigkeit mit Eifersucht. Das ist auch so etwas, wo ich mir schwer getan habe damit. Aber wenn man sich's mal wirklich durchdenkt, was damit ausgedrückt ist, Gott ist mit uns als seinen Geschöpfen innerlich verbunden. Und diese innere Bindung von Gott zu uns, trotz unserer Abtrünnigkeit, die hat er aufrechterhalten. Das meldet sich dann in der Eifersucht. Gott überlässt uns nicht dem Teufel und dieser Welt und all dem und dem Bösen und so weiter, sondern er liebt uns und er weiß, wie unsere Beziehung zu ihm aussehen sollte, damit es uns auch auf Dauer dann wirklich gut gehen kann. Im Grunde ist Eifersucht für das, was da passiert ist, nämlich dieses Fremdgehen unseres menschlichen Geistes gegenüber Gott, ist Eifersucht die wirklich höchst angemessene Reaktion. Es wäre schlimm, wenn es andersrum wäre, wenn Gott sagen würde, gut, dann habe ich halt ein paar Probleme weniger, macht halt euer Zeug. Dann würde er zeigen, dass er nämlich nicht innerlich engagiert ist, dass er nicht die Verbindung zu den Abtrünnigen aufrechterhält. Und das macht er und das zeigt sich in seiner Eifersucht. Wie geht Gott nun dieses Problem an? Wie sieht sein Lösungsansatz aus? Und ich finde es so spannend, Anfang von Vers 6, umso mehr Gnade. Mehr als die Eifersucht, die in Gott sich regt, wenn er sieht, was mit uns passiert ist. Und umso mehr möchte er uns noch Gnade geben. Und der erste Teil der Gnade, das ist ein für uns sehr schmerzlicher Teil, der aber nicht zu vermeiden ist. Es bildet sich da ab, Gott widersteht dem Hochmütigen. Das kommt da zum Vorschein. Gott leistet unserem Hochmut, dem Hochmut unseres Herzens, Widerstand, so lange, bis er sich auflöst. Anders geht es nicht. Erst wenn unser sündiges Ich, wenn mein sündiges Ich, das sich gegen Gott aufbäumt, das in seiner Eigenwilligkeit meint, im Recht zu sein, erst wenn das vor Gott kapituliert und sagt, okay, du bist der Größere, du hast Recht, erst dann kann mich die Gnade Gottes wirklich erreichen. Ich habe ja mal einige Jahre eine Therapie machen dürfen und von einem Therapeuten wurde ich da begleitet. Da hat Gott mich das eindrücklich erleben lassen, was ich gerade ausgeführt habe. Ich war mir dessen nicht bewusst. Mein Therapeut hat es gemerkt. Ich war mir dessen nicht bewusst, dass ich die Kontrolle in der Therapie haben wollte. Ich bin ja Pastor. Ich bin ja Seelsorger, ich bin ja ausgebildet, ich habe ja bestimmte Vorstellungen und Erwartungen, wie der mit mir umzugehen hat, damit ich heil werden kann. Und er hat es sehr genau gespürt, mein Therapeut, wenn ich versucht habe, ihn in die Richtung zu bringen, wie meine Seele meinte, ihn haben zu müssen. Und er hat sich jedes Mal verweigert. Er hat mir jedes Mal nicht das gegeben, was ich so meinte, jetzt unbedingt zu brauchen. Und ihm dann vorwerfen konnte, dass er sich nicht richtig verhält als Therapeut. Ich weiß ja, wie man da mit den Menschen umgehen sollte. Es ging so lange hin und her. Wir waren echt in herrliche Machtkämpfe verstrickt. Oh, ich sag's euch. Das ging so lange, bis mein selbstbestimmtes, mein Kontrolle behalten wollendes Ich endlich damit aufgehört hat, gegen den Therapeuten zu kämpfen und sich gefügt hat und gesagt hat, er ist der Therapeut und ich nicht. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, was das dann für eine Erleichterung war, für eine Befreiung war, als ich endlich die mir angemessene Stellung meinem Therapeuten gegenüber einnehmen konnte, sie finden konnte und dann auch bejahen konnte. Er ist der Therapeut und ich bin's nicht. In anderen Worten, es gibt einen Gott und ich bin's nicht. Ein Kollege von mir, der hat sich das ins Arbeitszimmer gehängt, so als Zettel, weil wir Pastoren manchmal oft auch selbstherrlich unterwegs sein können. Es gibt einen Gott und ich bin's nicht. Ja, mit Gott ist es nicht anders, als ich das mit meinem Therapeuten da erleben durfte. Gott wird die Kontrolle nicht an uns Menschen abgeben. Er wird um unseretwillen sich das Heft des Handelns von uns nicht aus der Hand nehmen lassen. Gott darf unseren von der Sünde bestimmten Herzen nicht die Führung überlassen. Denn niemals würden wir das mit dieser Welt und dem Chaos, das entstanden ist, besser hinkriegen, da wieder Ordnung reinzubringen als er. Wenn wir das mal gecheckt haben, wenn wir begriffen haben, das ist das Kernproblem unserer Sünde, dass wir uns letztlich nicht unter Gott unterordnen wollen. Wenn wir das gecheckt haben, dann stellt sich die Frage, und nun? Was nun? Darauf antwortet der zweite Teil unseres Predigttextes. Jetzt geht es um die wichtigen Schritte, was wir tun können. Und ich lese uns jetzt Jakobus 4, 7 bis 10. So unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel. Der wird dann von euch fliehen. Nähert euch Gott, dann wird auch er euch nahe sein. Wascht die Hände, ihr Sünder. Reinigt euer Herz, ihr Zwiespältigen. Fühlt euer Elend, trauert und weint. Euer Lachen sollte sich in Trauer verwandeln und eure Freude in Kummer. Demütigt euch vor dem Herrn, dann wird er euch erhöhen. Wieder ein ordentlicher Text zum Durchatmen. Gehen wir mal der Reihe nach durch, Vers 7. Der Schlüssel ist, dass wir zurückfinden in die gesunde Unterordnung unter Gott. Aus dieser gesunden Unterordnung unter Gott sind wir rausgegangen als Menschheit auf das Betreiben des Teufels hin, sind wir da im Paradies ausgestiegen und haben das Paradies dadurch verloren. Und die Konsequenzen stehen uns in dieser Welt vor Augen. Der Schlüssel ist die freiwillige, vertrauensvolle Unterordnung unter Gott. Es gibt einen Gott und ich bin's nicht. Das ist die entscheidende Grundhaltung unseres Herzens, in die wir hineinfinden müssen, damit es gut werden kann in unserem Leben und in dieser Welt. Das ist eine innere Grundsatzentscheidung, die in jedem einzelnen Menschenherzen stattfinden muss. Der Teufel weiß sehr genau, dass er nicht die geringste Chance hat gegen uns, wenn wir in dieser gesunden, freiwilligen, vertrauensvollen Unterordnung unter Gott leben. Dann hat der Teufel nichts zu melden, der hat keine Macht über uns, der kriegt nur seine Macht, wenn wir eben aus dieser Unterordnung unter Gott aussteigen. Und die Versuchungen des Teufels zielen immer darauf ab, dass wir diese gesunde Unterordnung unter Gott verlassen. Und wie leicht das Spiel der Teufel hat, auch mit uns Gläubigen, das sehen wir in der gesamten neutestamentlichen Literatur. Diese ganzen Ermahnungen, die wir da vorfinden, mit denen will Gott uns aufzeigen, wo wir die Unterordnung unter ihn verlassen oder verlassen haben. In der Welt wird nicht unter Ordnung unter Gott gelebt. Die Welt hat ihre eigenen Prinzipien und Praktiken entwickelt, die wir für richtig halten, wenn wir darin aufwachsen. Das ist das, womit der Teufel arbeitet, was für uns normal ist. Ja, machen die anderen doch auch. Das ist doch ganz normal, so irgendwie. Was will denn der jetzt? Und dazu gehört zum Beispiel Lieblosigkeit, einfach so über andere hinweggehen oder auf sie herabschauen, sie nicht wertschätzen. Das ist dann die Auswirkung des Hochmuts, nicht in Bezug auf Gott, sondern gegenüber für unsere Mitmenschen und Mitgeschöpfen. Das ist doch nicht so wichtig. Oder dass ich meinen Willen kriegen zu müssen. Und wenn ich ihn nicht kriege, erlebe ich das als eine schreckliche Niederlage. So wie es mir mit meinem Therapeuten da ging. Was habe ich gelitten? Oh, Leute. Ja. Genau, ei. Ganz genau. Und ich denke, ihr könntet euch wahrscheinlich genügend Situationen aus dem eigenen Leben aufrufen, wo ihr in Konflikten miteinander oder mit Gott, wenn ihr nicht euren Willen gekriegt habt, wie es euch dann ging. Das ist mit Schmerzen verbunden. Oder wenn wir einfach nicht offen sind für Korrektur, wenn ich kritisiert werde, mich dann gleich rechtfertige, verteidige, zum Gegenangriff übergehe. Zeigen wir mal, wer hier ja, der wirklich Üble ist. Oder wenn ich überhaupt nicht zuhöre, wenn mich jemand kritisiert, nicht mal prüfe, um zu gucken, ob ich mir da vielleicht doch was zu Herzen nehmen müsste. Oder wenn ich Zustimmung, Bestätigung von Menschen suche, wenn mir das wichtiger ist als die Zustimmung, die Bestätigung von Gott her. Er ist der Wichtigere eigentlich. Jetzt habe ich mal so ein paar Prinzipien und Praktiken dieser Welt aufgezählt. Demgegenüber steht ja dem, was dem Reich Gottes entspricht. Und das ist dann positiv formuliert so, ja, wenn ich eben nicht nach den Prinzipien und Praktiken dieser Welt handle, sondern demnach, was Gott, dem Reich Gottes entspricht, dann tue ich, was getan werden muss. Dann nehme ich nicht meine Vorlieben zum Maßstab, ist nicht so mein Ding, liegt mir nicht, sollen mal andere machen. Ist ein Scheißjob, habe ich keine Lust drauf. Aber es ist vielleicht wichtig, dass es getan wird. Wenn ich tue, was dem Reich Gottes entspricht oder versuche es zu tun, dann schaue ich nicht nur auf mein Wohl, was mir nützt, was mir hilft, was mir gut tut, sondern auch auf das Wohl des anderen. Dann poche ich nicht auf mein Recht, sondern verzichte vielleicht auch mal auf mein Recht, um des größeren Ganzen willen, nämlich vielleicht der Beziehung zu demjenigen. Ich denke, okay, liegt zwar falsch, aber er ist mir einfach wichtig und liegt mir am Herzen. Und da will ich jetzt nicht in einer blöden Diskussion da unsere Beziehung aufs Spiel setzen. Wenn ich so unterwegs bin, wie es dem Reich Gottes entspricht, dann gehe ich freundlich mit Fehlern anderer um oder auch mit ihren schlechten Einstellungen. Wenn man da ständig drauf rumreiten würde, da wird ja alles zersäuert werden. Die Zeit muss manchmal reif sein, dass man an einem Fehler oder einer schlechten Einstellung arbeiten kann. Und Gott, wenn wir in die Bibel schauen, der lässt sich unglaublich viel Zeit mit seiner Menschheit. Nicht nur Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende, ja, Jahrtausende sind es ja. Immer diese Frage, wonach möchte ich mich orientieren? An den Maßstäben dieser Welt oder an den Maßstäben des Himmelreichs? Und das ist ein Kampf, der in uns stattfindet. Das ist eine Entscheidung, die in unserem Herzen getroffen wird. Auf der einen oder auf der anderen Seite. Und das Schöne finde ich hier bei diesem Vers, Vers 6, glaube ich, nee, 7 ist es. Ja, in diesem Vers 7, dass man merkt, für Jakobus ist so klar gewesen, wenn die Entscheidung in unserem Herzen fällt, und zwar eindeutig zugunsten des Reiches Gottes und seiner Maßstäbe, dann weiß der Teufel, dass er den Kürzeren gezogen hat. Und dann wird er sich erstmal zurückziehen, weil er sieht, da ist nichts mehr zu holen. Solange bis ich die nächste Gelegenheit biete, dann macht er natürlich den nächsten Anlauf. Aber wir brauchen vor dem Teufel keine Angst zu haben, wenn wir uns Gott auf eine gesunde Weise unterordnen und nach seinem Reich trachten. Vers 8. Da ist das Gegenstück zu dem Teufel widerstehen und seinen Versuchungen. Das ist dann nämlich Gottes Nähe suchen. Teufel zurückweisen und bei Gott in die Nähe gehen. Und das ist super wichtig für unser Herz. Denn das Sündige in unserem Herzen meldet sich, wenn es nicht bekommt, was es will. Das lässt uns das spüren. Dann fühlen wir uns nämlich als Verlierer. Immer muss ich auf den anderen zugehen. Jesus sagt natürlich, ja, Tobias, immer auf den anderen zugehen, ja. Ist da irgendwas Schlimmes bei? Mache ich doch auch mit dir. Oh, aber ich fühle mich so als Verlierer. Oder ohnmächtig, dieser blöde Therapeut da mit seiner Macht und seinem Eingebildetsein. Fühlt sich unterlegen, betrogen, niedergeschlagen. Oder auch unsicher, mache ich alles richtig? Weil wenn man neue Wege geht und die gewohnten verlässt, dann treten Unsicherheiten ein. Das sündige Leben bietet auch eine gewisse Stabilität. Man kennt sich aus. Den Schaden haben vielleicht die anderen. Man selber merkt den Schaden bei sich selber nicht. Aber das ist erstmal bequem. Und es kann sein, dass man sich echt falsch fühlt, wenn man das Richtige tut, weil man es falsch gewohnt war. Deswegen ist es so wichtig, was Jakobus uns hier sagt, wir sollen Gott und seine Nähe suchen, damit er, unser Gott, den Mangel unseres Herzens mit seiner Liebe, mit seiner Güte, mit seiner Treue ausfüllen kann. Dass wir bei ihm diese Gnade, dieses Angenommensein, dieses Geborgensein erleben können, wie wir es so dringend brauchen. Und wie es uns diese Welt hier nicht wirklich gescheit geben kann. Und dazu ist ganz wichtig, dass wir merken, wir brauchen keine Angst vor Gott haben. Die Angst vor Gott, die entsteht dadurch, dass wir eben rausgehen aus dieser freiwilligen, vertrauensvollen Unterordnung unter ihn. Das ist genau das, was wir in 1. Mose 3 lesen. Adam und Eva, sie nehmen von der Frucht, sie machen das, was Gott ihnen gesagt hat, tut es nicht, dann geht was zu Bruch. Sie machen es und sie kriegen von sich aus Angst vor Gott. Gott ist da jetzt nicht, vom Bibeltext ist nicht so erkennbar, dass Gott da jetzt zornentbrannt durchs Paradies gerannt ist und gesagt hat, wie konntet ihr nur? Die haben sich von sich aus vor Gott versteckt. Die haben von sich aus Angst vor Gott bekommen. Die Sünde in uns, die hat Angst vor Gott. Und die hat völlig zu Recht Angst vor Gott. Denn Gott wird sie vernichten. Das Urteil über die Sünde ist gesprochen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns von der Sünde lösen. Und spätestens seit dem Kommen von Jesus in diese Welt, wo Gott selber in unsere Welt gekommen ist, in Jesus, in menschlicher Gestalt hier war. Und wie Jesus sich hier verhalten hat auf der Erde, wir können es im Neuen Testament nachlesen. Er ist da nicht mit dem Schwert rumgerannt und hat alle Sünder niedergemacht. Und dann, er hat sich sogar selber töten lassen für unsere Sünde. Eigentlich sollten wir spätestens seit dem Kommen von Jesus und dem, was wir über ihn erfahren im Neuen Testament, wissen, dass wir vor Gott keine Angst haben brauchen. Also in den Worten des Predigttextes von heute, auch wenn Gott eifersüchtig über den Geist wacht, den er in uns wohnen lässt und uns das vielleicht Angst macht, Gnade gibt er umso mehr. Es ist deshalb so wichtig, damit ich mich nicht aus Angst vor Gott unterordne, denn das wäre ungesund. Sondern dass ich es aus einer Einsicht raus tue, aus der Einsicht, dass die Unterordnung unter seine gute Führung und Herrschaft das einzig Wahre ist für mich selber und für diese Welt. Und das geht nur freiwillig und im Vertrauen auf einen gnädigen Gott, der umso mehr Gnade gibt gegenüber all dem, was wir verbocken und falsch machen und was er abstoßend findet, dass er umso mehr Gnade gibt. Und dieses freiwillige, vertrauensvolle, mich Gott unterordnen können, das muss wachsen. Das kommt nicht von jetzt auf gleich. Das ist ein Prozess, der sich das Leben lang vollziehen wird. Und das geht auch nur, wenn ich Gott immer besser kennen und verstehen lerne. dann kann Gott die ganzen Missverständnisse, die der Teufel da schön platziert hat in meinem Kopf, in meinem Herzen, in meinem Denken, in meinem Fühlen, kann Gott die nach und nach auflösen. Und ich merke, dass ich wirklich in der Gnade Gottes immer mehr aufgehoben sein darf und dass mir kein Zacken aus der großen Krone fällt, wenn ich lerne, mich ihm wirklich gut unterzuordnen. Und ich werde Gott nur dann immer besser kennen und verstehen lernen, wenn ich nicht auf Abstand zu Gott bleibe, sondern mich ihm näher. Das ist das, was Jakobus hier schreibt. Und wirklich eng mit Gott zusammen sein, das kann ich nur, wenn ich als Sünder meine Hände auch waschen lerne. Dieses Händewaschen, das drückt was aus von dem, was wir tun, wie wir handeln, was ja reinwirkt von uns in diese Welt, dass wir unsere Hände waschen, dass wir Verantwortung für das übernehmen, dass ich Verantwortung für das übernehme, was ich an Schlechtem getan habe, was ich an Schlechtem angerichtet habe. Und genauso ist wichtig, wenn ich eng mit Gott zusammen sein möchte und ihm immer näher kommen will, dass ich als Zwiegespaltener mein Herz reinigen lerne. Da geht es um die Einstellung, um die Sichtweise, um die Motivation, das, was hinter den Handlungen steht. Und dieses Zwiegespaltene, das drückt es aus, dieses innere Hin- und Hergerissensein zwischen diesen zwei Bereichen, der Welt und dem Himmelreich. Und dass dieses innere Hin- und Hergerissensein immer mehr zur Ruhe kommen kann, weil ich merke, die Welt ist keine Alternative zum Himmelreich. Noch nie gewesen, scheint nur so, aber diese Lüge will Gott immer mehr aufdecken und enttarnen. Dann taucht in Vers 9 noch ein wichtiger Aspekt auf. Fühlt euer Elend, sagt Jakobus. Unser Elend fühlen, das ist ganz, ganz wichtig, wenn wirklich eine Erneuerung geschehen soll und wenn ich wirklich Gott näher kommen will, dann muss das auch passieren, dass ich anfangen kann, mein Elend zu fühlen. Denn der erste wichtige Schritt ist, dass ich mit meinem Geist wahrnehme, wie schlecht und erbärmlich mein Zustand als Sünder tatsächlich ist. Der Teufel versucht ja, das zu kaschieren, indem es mir doch noch ausreichend gut geht, ich mich da in Sicherheit wiege. Aber wenn mir bewusst wird, in was für einem erbärmlichen, schlechten Zustand meine Situation eigentlich ist, das ist der erste wichtige Schritt. Das ist ein Verstehen, ein Erkennen mit dem Geist. Dazu gehört aber auch ganz wichtig, dass die Seele es auch spüren kann. Dass es nicht nur auf der Kopfebene, auf der Wissensebene bleibt, sondern dass es auch zu spüren ist, bis in den Körper hinein. Gott hat uns eine Einheit geschaffen, eine Einheit aus Körper, Seele und Geist. Und der Teufel, der hat diese Einheit durch den Sündenfall wunderbar zerrüttet, dass Körper, Seele und Geist bei uns eben nicht mehr im Einklang miteinander sind. Und deswegen, erst wenn die Seele diese Wahrheit, die der Geist sieht, auch spüren kann, diese Misere ihr zu schaffen macht, dann wird sich unser Herz wirklich verändern können. Dann bleibt es nicht nur an der Oberfläche, sondern dann geht es in die Tiefe. Und Jakobus scheint es verstanden zu haben, ohne eine tiefreichende innere Erschütterung wird es keine wirkliche Veränderung geben können. Wirkliche Umkehr und Erneuerung muss in die Tiefe führen. Und die wird für unser sündiges Herz nicht ohne schmerzliche Verluste und ohne Tränen vonstatten gehen. Und da befürchte ich, steht uns als Gesellschaft noch einiges bevor, wenn dieser Wohlstand und Frieden, in dem wir immer noch einigermaßen gut leben können, wenn der immer weniger finanzierbar werden wird. Und es deutet sich an. Dann wird sich unser noch unbekümmertes Lachen, ja, Corona ist jetzt schon wieder vorbei und das mit dem Ukraine-Krieg, ist ja auch nicht mehr ganz so schlimm, ist schon wieder weg. Dieses leichtfertig, irgendwie geht es schon weiter. Das wird sich dann irgendwann wahrscheinlich wirklich in Trauer verwandeln müssen, damit wir checken, was wirklich im Argen liegt in dieser Welt. Da wird unsere Freude sich in Kummer verwandeln. Und dann kann man nur hoffen, für uns selber und für alle anderen auf dieser Welt, dass man schon einigermaßen sicher bei Gott angedockt ist. Dass man schon einigermaßen bereit ist, dass wir unsere Demutslektionen lernen wollen. Wenn wir das nicht begreifen, was Jakobus hier schreibt, dann werden wir echt ganz arm dran sein, wenn es dicke kommt. Und am Ende jetzt nochmal Vers 10, man könnte sagen, die alles zusammenfassende Aufforderung, demütigt euch, ich kann das so schlecht lesen, demütigt euch vor dem Herrn, dann wird er euch erhöhen. Demütigt euch vor dem Herrn, dann wird er euch erhöhen. Wir haben die Wahl, ob wir die Demutslektionen, die unser sündiges Herz lernen muss, ob wir die nur als leidiges Übel sehen wollen und halt so irgendwie mehr oder weniger hinnehmen, gehört halt auch dazu zum Christsein. Oder ob wir wirklich ganz bewusst und wirklich aus dem eigenen Antrieb raus, freiwillig und mit ganzem Vertrauen in unseren wunderbaren Gott und Vertrauen in sein gnädiges Wesen, dass wir uns für die Demut gegenüber unserem Gott und Herrn entscheiden, uns ihm zu unterstellen, uns ihm unterzuordnen und wirklich seiner Führung zu folgen und seiner Führung zu unterstellen, so gut wie wir es halt hinkriegen im Moment. Und auch bereit sind, die damit verbundenen Schmerzen in Kauf zu nehmen. Das ist der erste Teil dieses demütigt euch vor dem Herrn. Mit welcher Herzenseinstellung möchte ich mich vor dem Herrn demütigen? Und das zweite ist, womit Gott uns dann zum Schluss Mut machen möchte zum Durchhalten und Dranbleiben, dass das Wachstum nach unten, dass das Wachstum in die Tiefe mit seinen Leiden, mit seinen Schmerzen, mit seinen Entbehrungen, dass das nicht für immer sein wird. Denn wenn es geschafft ist, wird Gott uns erhöhen. Dann werden wir als Geläuterte, als Veränderte näher bei ihm sein können als je zuvor. Darauf gibt er uns sein Wort. Amen.